So, wir haben heute Nachmittag das Thema David als prophetisches Modell, David und Goliath. Und wir wollen gemeinsam 1. Samuel 17, die ersten 12 Verse lesen. In dem Bericht finden wir die Geschichte von David und Goliath, zumindest den Beginn. 1. Samuel 17, ab Vers 1. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und versammelten sich zu Soko, das Juda gehört, und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Soko und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintentale, und sie stellten sich in Schlachtordnung auf den Philistern gegenüber. Und die Philister standen am Berge jenseits, und Israel stand am Berge diesseits, und das Tal war zwischen ihnen. Und der Zwischenkämpfer trat aus dem Lager der Philister hervor. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Höhe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupte, und er war mit einem Schuppenpanzer bekleidet, und das Gewicht des Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß zwischen seinen Schultern. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres war 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her, und er trat hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Warum ziehet ihr aus, euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Wählet euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe die Schlachtreihen Israels verhöhnt an diesem Tage. Gebet mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters, und sie erschraken und fürchteten sich sehr. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem Juda, dessen Name Isai war und er 8 Söhne hatte. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Gnade dieser Stunde. Wir danken dir, dass du heute Nachmittag in unser Leben neu investieren möchtest, dass du dein Wort uns öffnen möchtest, dass du uns ein Stück Himmelsbrot darreichen möchtest. Wir danken dir, dass du gemäß deiner Verheißung selbst gegenwärtig bist durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du dieser Stunde deinen Stempel aufdrückst, dass es eine Stunde ist, wo dein Wort geschieht, dein Wort ausgerichtet wird, dein Wort gesagt wird und dein Wort die Wirkung an unseren Herzen haben kann. Und dazu schenk uns Ohren, die hören, und Augen, die sehen. Danke, dass wir an diesem Nachmittag bewusst vor dir stehen dürfen, Erwartung haben dürfen auf dich. Wir danken dir auch für unseren Bruder Holger Steuer, dass du ihn segnest, dass du ihm Freimut und Vollmacht gibst, auch prophetische Rede, um dein Wort recht zu sagen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke für dein Handeln. Danke für dein Wirken. Amen.
Ich möchte dieses Jahr eigentlich ein Stück Fortsetzung machen von unserem Endzeitseminar im letzten November. Ich habe im letzten November ja eigentlich 2 Fäden gehabt. Das eine war David als prophetisches Modell. Da hatte ich dann dieses sehr grundlegende Thema David im Höhlenzeitalter. Und dann hatte ich über die Endzeitverführung, seht zu, dass euch niemand verführe, in 2 Teilen etwas gemacht über Humanismus, Katholizismus und Charismatik. Und ich möchte genau auf diesen beiden Gleisen, die ich vor einem Jahr begonnen habe, möchte ich Fortsetzung machen und kann nur jedem, den es interessiert, darauf hinweisen, dass es diese Vorträge von letztem Jahr auf Kassette oder auf CD gibt. Da kann man sie sich noch bestellen und noch anhören, damit man dann auch so ein Stück die Gesamtheit dieses Aussagehorizontes wahrnehmen kann. Das also nur als Einleitung. Ich möchte also diesmal zwei Vorträge machen auf dieser Schiene. David als prophetisches Modell und zwei Vorträge über Endzeitverführung, Heiliger Geist und Endzeitverführung. Heute David als prophetisches Modell mit dem Unterthema David und Goliath. Der Kampf zwischen David und Goliath, der steht für viel mehr als nur für den ewigen Kampf des Kleinen gegen den Großen, des Schwachen gegen den Starken, des Außenseiters gegen den Favoriten. In diesem Sinne hören wir oft auch im säkularen Sprachgebrauch, da kämpft nun gerade mal wieder David gegen Goliath. Bis in den Fußball hinein wird dann die biblische Geschichte bemüht. Ich möchte diese Geschichte von David und Goliath mit uns anschauen als ein prophetisches Modell. Im Psalm 12 lesen wir, dass das Wort Gottes siebenfach geläutert ist. Und schon die Väter haben immer darauf hingewiesen, dass diese siebenfache Läuterung des Wortes Gottes eben auch bedeutet, dass das Wort Gottes auf ganz verschiedenen Ebenen wahrgenommen werden kann. Evangelistisch, prophetisch, persönlich erbaulich, symbolisch, auf Christus bezogen, lehrhaft, ganz verschiedene Ebenen, auf denen man denselben Bibeltext betrachten kann. Und deshalb wird die Bibel auch nie langweilig, weil sie so viele verschiedene Ebenen in sich birgt und es immer wieder eine andere ist, die uns persönlich von Gott gezeigt und zugesprochen wird. Und wir wollen diesen Kampf zwischen David und Goliath als das prophetische Modell für den großen Zweikampf um das Schicksal dieser Welt zwischen Christus und Satan miteinander betrachten. David ist der Typus auf Christus. Der Name David heißt übersetzt Geliebter oder auch Liebender. David heißt Geliebter und Liebender. Und schon an dem Namen wird deutlich, dass David ein Modell für Jesus Christus ist. Ich denke an diese zwei großen Begebenheiten bei der Taufe Jesu und auf dem Berg der Verklärung, wo es den Vater im Himmel schier nicht mehr hält. Wo er den Himmel aufreißen muss und hinunterspricht: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist mir mal aufgegangen, diese intensive Liebe des Vaters zum Sohn. Und wie sie nicht hält, einmal bei der Taufe, einmal beim Berg der Verklärung, wie es ihn schier nicht hält, diesen Gott. Und er den Himmel aufreißt und hineinspricht in diese Welt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn höret. Erkennt ihr etwas von dieser intensiven Liebe Gottes des Vaters? Gott ist so viel größer, so viel tiefer, als Satan uns immer wieder dieses Bild von Gott nur zulassen möchte. Satans großes Ziel ist es eigentlich, das Bild Gottes in unserem Leben immer zu verdunkeln. In finster, grau, eng, klein, böse, zornig, gefährlich, gesetzlich zu machen. Und hier erkennen wir diese unbändige Liebe in Gott, der da nicht irgendwo so ganz ruhig sitzt und sich so mal anguckt, wie sein Sohn auf Erden diesen Weg geht, sondern den es nicht hält. Dies ist mein geliebter Sohn. Und von daher gewinnen auch Aussagen wie aus Kolosser 1, Vers 13 eine ganz neue Dimension. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist nicht nur so ein kleines Anhängsel, sondern das macht deutlich, dass dieser Sohn ganz der Gegenstand der Liebe Gottes ist und dass eben von dieser Liebe auch das Reich dieses Sohnes geprägt wird. Und wie es bei Gott so ist, geliebt sein führt zum Lieben. Und so auch bei dem Sohn. Er ist der Geliebte Gottes und er ist der Liebende. Und das sehen wir zum Beispiel an der Fußwaschung, Johannes 13. Da heißt es, vor dem Feste des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Hier mit der Fußwaschung in Johannes 13 geht es ganz zentral auf die Passion, auf das Kreuz Jesu zu. Und wir lesen, dass ihm das bewusst war, dass er wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen. Und was ist das Erste, das berichtet wird? In dieser ganz direkten, unmittelbaren inneren Konfrontation mit diesem Kreuzesweg? Da er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende und wäscht ihnen die Füße, ihnen ein Beispiel hinterlassend. Wir sehen, so intensiv wie Jesus, der geliebte Sohn des Vaters ist, so intensiv ist auch seine Liebe, mit der er uns, jeden Einzelnen von uns, liebt. Und diese Liebe soll jetzt in unser Leben kommen und von unserem Leben aus weiterfließen. Ich kenne einen Bruder, der hat mal gesagt, als er über so eine Trilogie gepredigt hat, über Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja, über Glaube und Hoffnung konnte er predigen und über Liebe hat er dann nicht mehr geredet. Da sagt er, das ist bei mir so ein Problem. Ich kann nicht lieben. Es gibt viele Menschen, die so das merken in sich, ich kann nicht lieben. Und ich meine, das tiefste Problem mangelnder Liebesfähigkeit ist der Mangel an geliebt werden. Das ist eigentlich die Ursache dafür, warum ein Mensch es so notvoll empfindet, nicht lieben zu können. Da fängt alles an, sich von diesem Gott, der Liebe ist, mal so richtig lieben zu lassen. Nicht immer zu denken, ah, ich bin so schlecht, ich bin so sündig und Gott kann mich gar nicht lieben. Und dann bestrafe ich mich selber, indem ich versuche, mich innerlich dieser Liebe Gottes zu entziehen, denn ich bin es ja nicht wert, geliebt zu werden. Und da bestrafe ich mich dann damit, dass ich mich irgendwie versuche, innerlich ungeliebt zu fühlen, mich dieser Liebe Gottes zu entziehen. Und dann wundern wir uns, dass so ein Mensch dann auch nicht in der Lage ist, andere zu lieben. Darum ist das Erste immer, sich bewusst zu machen, wir sind die Auserwählten, die Heiligen und Geliebten. Das schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 12. Ihr Auserwählten Gottes, ihr Heiligen und ihr Geliebten. Das muss man sich nicht erarbeiten, verdienen. Das sind wir aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus. Und in diesem Wissen, auserwählt, heilig, geliebt zu sein, können wir das jetzt auch durchströmen lassen und auch in unserem Leben kleine Davids werden. Geliebte und Liebende. Also Jesus ist der wahre David. David, Geliebter, David, Liebender. Dass David ein Typus auf Christus ist, erkennen wir auch an einer ganz kleinen Nebenbemerkung in unserem Text. David ist der achte Sohn des Isai. Erst heißt es hier in Vers 12, dass Isai acht Söhne hatte und in Vers 14 dann, dass David der jüngste dieser acht Söhne war. In der Bibel ist nichts Zufall. In der Bibel steht nichts Überflüssiges, sondern im Wort Gottes hat alles seinen Sinn, seine Aussage. Und wenn hier in diesem Geschehen, was so klar prophetische Züge auf Christus hin hat, das betont wird, dass Isai 8 Söhne hatte und David der Jüngste war, David also der 8. Sohn des Isai war, dann hat auch das seine Bedeutung und seine Aussage. 8 ist in der Bibel die Zahl des Neuanfangs. Ich denke an die 7-Tage-Woche, dieser Sima-Rhythmus, der in der Bibel und in der Schöpfungsordnung überall uns zugrunde liegt. 7 Tage hat die Woche und mit dem 8. Tag beginnt eine neue Woche. Der männliche Jude sollte beschnitten werden am 8. Tag. Da wurde deutlich gemacht, hier beginnt etwas Neues, hier will ich mein Zeichen des Bundes an dir machen, spricht der Herr. Am 8. Tag, das ist kein Zufall, sondern das hat etwas zu tun mit biblischer Zahlensymbolik. Nun ist es interessant, dass sowohl in den biblischen Grundsprachen des Hebräischen als auch des Griechischen jeder Buchstabe gleichzeitig auch einen Zahlenwert hat. Und wir deshalb Begriffe und Namen nicht nur in Buchstaben, sondern auch in Zahlenwerten ausdrücken können. Im Lateinischen kennen Sie das ja alle noch, nicht? L steht für 50, X für 10. Von daher ist uns das noch etwas vertraut. Und so eben auch im Griechischen und im Hebräischen. Sie kennen das von einem Namen ganz genau. Die Zahl des Namens des Antichristen ist? Was ist eigentlich die Zahl des Namens Jesus? Wie bitte? 888. 888. Das wissen meistens nicht mehr so viele. Wir sind beim Antichristen offensichtlich besser informiert. 6 die Zahl des Menschen. Und bei dem Antichrist 3 mal die 6. Der Antichrist tritt 3-mal an die Stelle des dreieinen Gottes und setzt an die Stelle des dreieinen Gottes 3-mal den Menschen, den Übermenschen. 3 mal die 6. Das ist die symbolische Bedeutung dieses Namens. Wahrscheinlich wird sein Name aber auch tatsächlich diesen Zahlenwert haben. Und nun ist es interessant, der Name Jesus hat den Zahlenwert 888, 3 mal die 8. In Jesus macht der dreieinige Gott den Neuanfang mit seiner Schöpfung. Das ist die Botschaft. Und darum ist David als Typus auf Christus der 8. Sohn Isais. Ich habe noch einmal in dieses kleine Buch geschaut, das am Büchertisch ausliegt, von Adolf Heller, biblische Zahlensymbolik. Das ist kein neues Buch. Aber es ist ein Buch, das sollte eigentlich jeder in seinem Schrank haben. Denn das nehme ich gerne, wenn ich die Bibel lese und mal bei bestimmten Stellen gucken möchte, was denn eine bestimmte Zahl im biblischen Zusammenhang bedeutet. Ich kann Ihnen das für Ihr persönliches Bibelstudium nur sehr empfehlen. Legen Sie sich dieses Buch zu. Es gibt noch einige Exemplare am Büchertisch. Und da habe ich dann unter 8 nochmal nachgeschaut. Und siehe da, nicht nur der Name Jesus hat den Zahlenwert 888, sondern auch viele andere Christusnamen und Christustitel sind ein Vielfaches von 8. Christus zum Beispiel hat den Zahlenwert 1480, 8 mal die 185. Kyrios, Herr, hat den Zahlenwert 800, 8 mal die 100. Soter, Retter, hat den Zahlenwert 1408, 8 mal 8 mal 22. Messias hat den Zahlenwert 656, 8 mal die 82. Huios, Sohn, hat den Zahlenwert 680, 8 mal die 85. Ist das nicht erstaunlich? Für mich wieder eine herrliche Entdeckung der Schönheit und der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift. Wie überall in den Titeln des Sohnes sich diese 8 des göttlichen Neuanfangs wiederfindet und alles immer wieder klar macht. Er ist das Haupt
der neuen Schöpfung. Er ist der neue Mensch. Und in ihm wird Gott seinen Neuanfang machen mit seiner ganzen Schöpfung. David, ein Modell auf Christus.
Goliath. Goliath heißt übersetzt, wer es nicht weiß, dem empfehle ich ein zweites Buch. Auch ein ganz altes von Heinz Schumacher. Die Namen der Bibel liegt auch am Büchertisch aus. Gehört für mich auch in jeden Bücherschrank, um hier auch diese Bereiche bei dem persönlichen Bibelstudium mal mit abdecken zu können. Goliath heißt übersetzt einmal Vertreiber und zum anderen Verbannter. Und auch hier wird bereits an dem Namen deutlich, dass Goliath ein Modell auf Satan ist. Denn Satan ist der aus der Lebensgemeinschaft mit Gott durch seinen Hochmut und Sündenfall Verbannte. Satan ist der Verbannte. Auch wenn er bis heute nach Hiob 1 und 2 zur Ratsversammlung Gottes noch Zutritt hat. Und nach Offenbarung 12, den Versen 7 bis 9, erst zukünftig aus dem Himmel auf die Erde geworfen werden wird. Er hat zur Ratsversammlung noch Zutritt. Aber aus dem Lebensraum der Gemeinschaft mit Gott ist er der Verbannte. Meine Söhne haben mich mal gefragt, warum, wenn Satan doch so viele Predigten in den Gemeinden hört und die Bibel offensichtlich ganz gut kennt, warum gibt Satan eigentlich nicht auf? Warum macht Satan denn noch weiter? Der weiß doch, dass er schon verloren hat. Das hat mit der zweiten Namensbedeutung zu tun. Goliath heißt nicht nur Verbannter, sondern heißt auch Vertreiber. Und Satan hat es sich, ich möchte sagen, zum Programm seiner Existenz gemacht. Wenn er, der von Gott Verbannte ist, möglichst viele in seinen Fall mit hineinzureißen und möglichst viele aus der Gemeinschaft mit Gott zu vertreiben, das ist, so pervers es klingt, seine tiefste Befriedigung, sein Programm, der Sinn seiner Existenz. Geschöpfe Gottes aus der Gemeinschaft mit Gott zu vertreiben. Darum nennt die Bibel ihn einmal auch den Menschenmörder von Anfang. Das ist sein Programm, seine Leidenschaft, sein Ziel. Und er freut sich über jeden Einzelnen, den er in seinen Fall mit hineinziehen und aus der Gemeinschaft mit Gott vertreiben kann. Die Bibel berichtet, dass er als der Drache mit seinem Schwanz einen Drittel der Sterne mit vom Himmel reißt. Man kann vermuten, dass das aussagen möchte, dass wohl ein Drittel der Engel mit von ihm in seinen Fall gezogen worden sind, die jetzt als Dämonenheer ihm zur Verfügung stehen und die Menschen drangsalieren. Noch erfolgreicher als nur mit einem Drittel wie in der Engelwelt ist er bei den Menschen. Er ist die Ursache für die Vertreibung aus dem Paradies. Und wie viel Prozent der Menschen hat er bisher erfolgreich aus der Gemeinschaft mit Gott weggehalten? Satan, der Verbannte, Satan, der Vertreiber. Goliath, ein prophetisches Modell für Satan. Steigen wir nun ein in die Geschichte. Israel, das Gottesvolk und die Erzfeinde der Israeliten, die Philister, stehen sich wieder einmal zum Kampf gegenüber. Im Terebintental, Luther übersetzt im Eichgrund. Die einen stehen am Berg diesseits, die anderen stehen am Berg jenseits und zwischen ihnen ist das Tal. Ich war da schon einmal mit einigen anderen Israel-Reisenden hier, die heute auch mit dabei sind. Und mein kleiner Sohn würde jetzt, wenn ich ihm die Geschichte von Goliath erzähle, vorm Einschlafen würde sagen, stimmt's Papa, da warst du auch schon.
Denn ich mache ihm das deutlich, das geht hier nicht um Märchen, nicht um Geschichten. Es geht um Realitäten. Und darum sage ich ihm ganz klar, du, das habe ich schon gesehen, da war ich auch schon.
Was ich bis heute übrigens nicht weiß, den Berg, den ich bestiegen habe, war das nun der auf der Seite der Israeliten oder der Philister? Nicht, dass ich da den falschen bestiegen habe.
Also, das konnte mir noch keiner mehr so richtig sagen. Also wir können uns das vorstellen, diese zwei Berge, dazwischen das Tal und die beiden Heerkörper jeweils am Hang dieser gegenüberliegenden Berge gelagert. Dazwischen das Tal. Und jetzt kommt es zu dieser merkwürdigen Situation, dass es nicht zur Schlacht kommt, sondern immer nur zum Aufmarsch, zum gegenseitigen Brüllen, Schreien, mit den Waffen klirren und sich versuchen, gegenseitig Angst einzujagen. Und dann tritt aus den Reihen der Philister ein Vorkämpfer, ein Zweikämpfer heraus und ruft dazu auf, den Kampf um die Frage, wer wem zu dienen hat, nicht durch ein allgemeines Gemetzel, sondern durch einen Zweikampf zu entscheiden. Es geht um die Frage, wer hat wem zu dienen? Und die Entscheidung soll fallen durch einen Zweikampf. Klingelt schon jetzt? Da sieht man doch schon die ganze prophetische Linie. In den Versen 8 bis 10 lesen wir, warum zieht ihr aus, euch in Schlachtordnung aufzustellen? Und jetzt hört genau hin. Wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Aha, wer ist der, der herabgekommen ist aus der Herrlichkeit des Vaters zu uns? Wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Habe ich mir gleich in der Bibel unterstrichen. Dachte ich, wow, ja, ganz klare prophetische Schau. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und diese Herausforderung steht nun im Raum. Jeden Tag zweimal, morgens und abends. Könnt ihr euch das vorstellen? Diese Heere marschieren mit einer Regelmäßigkeit morgens und abends auf und dann immer wieder diese Verspottung, diese Herausforderung. Und in den Schlachtreihen des Volkes Gottes, in den Schlachtreihen des lebendigen Gottes zittern und zagen, einer versteckt sich hinter dem Rücken des anderen. Keiner traut sich. Eine peinliche, peinliche Stille. Diese Situation hat mich erinnert an das, was in Offenbarung 5, die Verse 1 bis 5 beschrieben wird. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, eine Buchrolle, beschrieben inwendig und auswendig mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Hier geht es um dieses Buch, um diese Buchrolle der Vollmacht Gottes zur Durchführung seiner Gottesgerichte, wie wir es in der Offenbarung lesen, und zur Aufrichtung des Gottesreiches hier auf Erden, zur Aufrichtung der Gottesherrschaft. Diese Vollmacht ist in dieser Buchrolle verbirgt. Und jetzt wird im Himmel vor dem Thron Gottes jemand gesucht, der würdig ist, diese Siegel zu brechen und in der Vollmacht Gottes das durchzuführen und die Gottesherrschaft durch die Gerichte hindurch aufzurichten. Das ist genau die Situation, die wir hier aus dem Terebinthental kennen. Wer ist würdig? Und genau wie im Terebinthental, auch hier, peinlichste Stille. Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, ja noch nicht einmal es
anzublicken. Noch nicht mal dazu hat es gereicht. Und Johannes schreibt weiter, und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Versteht ihr, Johannes weiß, hier geht's um den Sieg Gottes. Hier geht's darum, diese Weltgeschichte zu einem heilvollen Ende, zu einem Sieg Gottes zu bringen. Und hier in der Rolle ist das verkörpert. Und es ist niemand da, der würdig wäre, diese Buchrolle zu nehmen und dieses durchzuführen. Und da weint Johannes, denn damit gibt's ja keine Hoffnung für diese Welt. Und wie das beschrieben wird, niemand im Himmel, auf der Erde, noch unter der Erde. Unter der Erde meint hier die Totenräume. Also, es ist so groß, diese Anfrage, sogar alle mal gelebten großen Herrscher und großen Menschen und Köpfe, auch die werden in die Suche mit einbezogen. Nirgends findet sich einer. Im Terebintental lesen wir mit einmal, David kommt und sagt, was? Das lasst ihr euch bieten, ich kämpfe mit ihm. Und hier in der Offenbarung, da lesen wir dann weiter. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Der Löwe aus dem Stamm Juda und aus der Wurzel Davids. Also die prophetische Linie zu David ist hier ganz eindeutig angesprochen. Und jetzt ist es interessant, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und Johannes blickt sich um und er sucht den Löwen und er sieht das Lamm. Das Lamm wie geschlachtet. Also das Lamm immer noch erkennbar als ein geschlachtetes Lamm. Es ist das Lamm vom Kreuz auf Golgatha, das den Sieg über alle Macht des Feindes errungen hat. Im Terebintental ist es der Hirtenjunge, nicht der große Soldat, der Hirtenjunge. Und hier am Thronsaal Gottes in Offenbarung 5 ist es das Lamm wie geschlachtet. Das macht deutlich, der Sieg Jesu über alle Macht des Feindes wird errungen am Kreuz. Im Mittel der Hingabe, der Liebe, des Opfers. Nicht durch das Mittel der Macht, des Schwertes, des Blitzes. Von daher dürfen wir sagen, wenn wir jetzt wieder in dieser bildlichen, prophetischen Darstellung von David und Goliath bleiben, Jesus ist unser Vorkämpfer, der unsere Sache und die Sache der ganzen Welt, die Frage, wer hat wem zu dienen, ein für allemal am Kreuz siegreich entschieden hat. Und dass Jesus dieser Vorkämpfer ist, der unsere Sache siegreich durchgekämpft hat. Das dürfen wir nun auch für die ganz persönlichen Kämpfe unseres Lebens im Glauben in Anspruch nehmen. Habt ihr vorhin gemerkt, bei dem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«, wie Luther offenbar genau auf diesen Text prophetisch im Lied sich schon bezieht? »Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren«. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Das Feld muss er behalten. Das bezieht sich ganz offensichtlich auf diese prophetische Darstellung David und Goliath.
Also, wir müssen die Kämpfe unseres Lebens, auch unseres ganz persönlichen Lebens, nicht alleine schlagen. Auch für unser ganz persönliches Leben gilt, Jesus ist unser Vorkämpfer, der auch unsere ganz persönlichen Schlachten für uns schlagen will. Wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme, sagt Goliath. Und wir? Wir wählen Jesus, um unsere Sache und unsere Kämpfe zu führen. Das ist die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Diese Wahl muss man treffen. Wählt euch einen Mann. Und ich hoffe, dass alle, die heute hier sind, diese persönliche Wahl für ihr Leben getroffen haben und gesagt haben, mein Leben in Zeit und Ewigkeit mache ich fest an diesem Jesus, an diesem geschlachteten Lamm. Wählt euch einen Mann, Jesus, nichts und niemand sonst. Wenn unser Gewissen uns verklagt, wenn wir in Versuchungen geraten, wenn unsere letzte Stunde kommt, wenn uns Angst und Sorge überfallen, dann wählen wir ganz bewusst Jesus als den Vorkämpfer unseres Lebens und verlassen uns auf seinen Sieg, sein Blut, seine Auferstehung, sein Geist, seine Kraft, seine Vergebung, seine Gnade, seine Liebe. Das ist es, was uns hält und uns den Sieg gibt. Und das wird noch einmal ganz, ganz zugespitzt für jeden von uns, der die Entrückung nicht mehr erleben, sondern vorher schon auf dem Sterbebett liegen sollte. Da wird das sich noch einmal ganz persönlich zuspitzen. Da wird Satan noch einmal versuchen, die ganzen Anklagen, die ganze Schuld, die ganzen Versäumnisse unseres Lebens vor uns aufstehen zu lassen und uns an der Pforte zur Ewigkeit nochmal zu quälen und uns den Glauben klein zu machen. Da wird es nochmal für jeden ganz existenziell. Wenn wir das wissen, wir sehen auf unser Leben, auf all das, was wir verpasst und falsch gemacht haben, nur noch dieser Schritt in die Ewigkeit und alles verklagt uns. Worauf werden wir dann bauen? Und genau dann kommt es darauf an, dass ich mir auch in dieser letzten Stunde den Mann wähle, der vor mir herzieht und mir diesen Weg bereitet hat. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das wird das letzte große Bekenntnis unseres Lebens sein müssen. Und wichtig ist, dass wir einmal grundsätzlich für uns diese Wahl treffen, dann sprechen wir von Bekehrung und Wiedergeburt. Aber dass es damit eben nicht aufhört, sondern dass wir in den vielen konkreten Situationen unseres Lebens, in die wir immer wieder reinkommen, sei es in Versuchungen, Ängste, in Nöte, in Gewissensanfechtungen, wir kommen in so viele einzelne Situationen rein. Und wir sind so schnell dabei, das wieder nur alleine durchkämpfen zu wollen. Uns immer wieder bewusst zu machen. Wählet euch einen Mann. Und dann wähle ich Jesus. Genau in der konkreten Situation, in der ich wieder bin, gehe ich im Gebet zu ihm und hole ihn mir wieder rein. In diese konkrete Situation meines Lebens. Als meinen Vorkämpfer, der meine Sache für mich führt. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann stellen wir fest, dass es einen Kampf vor dem Kampf gab. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Dass es einen Kampf vor dem Kampf gab? Die Verse 28 bis 30. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als David zu den Männern redete, und der Zorn Eliabs entbrannte wieder David, und er sprach: Warum doch bist du herabgekommen? Wem hast du jene wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Um den Streit zu sehen, bist du herabgekommen. David sprach: Was habe ich nun getan? Ist es nicht ein Auftrag? Ist es mir nicht befohlen? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu. Was wir hier beschrieben finden, ist der Kampf vor dem Kampf.
David ist innerlich bereits auf dem Weg in den Kampf mit Goliath, als er urplötzlich von seinem Bruder heftig angegriffen wird, der ihm Vermessenheit, Sensationslust, selbstsüchtige Motive unterstellt. Und wenn David sich auf dieses Scharmützel eingelassen hätte, wenn er dem Zorn oder einer anderen fleischlichen Reaktion in diesem Moment Raum gegeben hätte in seinem Leben, dann wäre er nicht mehr in der inneren Glaubensstellung vor Gott geblieben und nicht in der Lage gewesen, diesen Glaubenskampf siegreich zu bestehen. Aber David kann unter Hinweis auf seinen Auftrag, der ihm von seinem Vater geworden ist, ganz ruhig antworten und bleibt so in der inneren Glaubensstellung vor Gott. So ist auch Jesus auf dem Weg nach Golgatha vielfach und auf vielerlei Weise vom Satan versucht worden, um ihn vor dem Kreuz zu Fall zu bringen. Und wie ist es bei uns? Wie viel Vollmacht und wie viel Glaubenssiege bleiben auch in unserem Leben auf der Strecke, weil wir uns bereits in dem Kampf vor dem eigentlichen Kampf durch eine nebensächliche Attacke aus der inneren Stellung vor Gott herauslocken lassen. Satan wird immer wieder versuchen, uns für die eigentlichen Kämpfe unseres Lebens zu blockieren, indem er uns in scheinbar nebensächlichen Situationen zu fleischlichen Reaktionen anreizt, durch die unsere Dienst- und Kampffreudigkeit und auch unsere Vollmacht gelähmt werden. Und zu den eigentlichen Glaubenskämpfen und Glaubenssiegen, für die Gott uns bestimmt hat, kommt es so oft gar nicht mehr. Wenn ich eine Predigt zu halten habe, zu Hause, denke ich jetzt in Berlin, Sonntagmorgens, es ist unglaublich, ich kann darauf warten, mit welcher Regelmäßigkeit an diesem Sonntagmorgen irgendetwas schiefläuft. Also die Kinder, irgendwas funktioniert nicht und dann kommt Streit und ich will aus der Haut fahren. Oder es gibt eine Auseinandersetzung mit meiner Frau oder letztens, als ich in die Predigt gegangen bin. Es ist immer, ich habe 5 Söhne und einen Hund. Und das alles, der Hund bleibt zu Hause, das alles in Bewegung zu bringen, ins Auto. Ich habe es ja nicht so schön wie Rainer, der läuft ein paar Schritte jetzt hier hoch, dann ist er da. Aber wir haben richtig einen ganzen Tross in Bewegung zu setzen. Und das wird häufig sehr eng. Und letztens, als ich die Predigt hatte Sonntagmorgen, alles schon wieder auf den letzten Drücker, ich meine Schuhe an, Schnürsenkel, ratsch. Schnürsenkel gerissen. Ein Klassiker unter diabolischen Versuchungen. Ihr werdet sagen, wenn du keine schlimmeren hast, bist du ein gesegneter Mann, dem stimme ich zu. Nichtsdestotrotz, versteht ihr? Eine Nebensächlichkeit kleinster Art. Aber jetzt lass mich aus der Haut fahren. Und meine Vollmacht ist dahin. Und das ist Satans Versuch. So ein Eliab zu schicken, der uns vor der Begegnung, vor dem Kampf mit Goliath so richtig an die Seite karrt. Und wir reagieren, explodieren und für den eigentlichen Kampf blockiert sind innerlich. Und oft sind es gerade Menschen aus unserem engsten Kreis, in Familie und Gemeinde, die uns zu solchen Eliabs werden. Hier war es ja auch. Nicht irgendein böser Mensch. Es war der Bruder Davids. Es war sein Bruder, der ihm zu dieser Anfechtung wird. Und ich habe es mir seitdem zur Angewohnheit gemacht, innerlich immer zu rufen, Achtung, Eliab, um diese Angriffe immer siegreicher abzuwehren. Ja? Achtung, Eliab. David hatte vor dem Kampf mit Goliath noch 2 weitere Klippen zu umschiffen. Und die müssen wir uns auch noch anschauen. In Vers 33 lesen wir, aber Saul sprach zu David, du vermagst nicht, wieder diesen Philister zu gehen und mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Jüngling. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Hören wir das Wort Jesu? Er ist ein Menschenmörder von Anfang, ein Kriegsmann von Jugend an. Da finden wir schon wieder dieses Äquivalent. Die erste, oder nach Eliab, die zweite große Klippe im Kampf, vor dem Kampf, ist der Blick auf die äußere Situation. Der Blick auf die Stärke des Feindes, die Übermacht der Situation und meine eigene Schwäche und Unterlegenheit. Da sind wir wieder bei Luther. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Auch David kann diese Klippe nur umschiffen, indem er den Blick, seinen inneren Blick, wegreißt von der äußeren Situation und ihn hinrichtet auf Gott. In Vers 37 lesen wir, und David sprach: Jahwe, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, er wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Glaube hat es ganz wesentlich mit einer inneren Blickrichtung zu tun. Glaube heißt, ich blicke nicht auf mich, weder in dem, was ich kann, noch in dem, was ich nicht kann. Glaube heißt, ich blicke nicht auf die Situation, was möglich ist oder was unmöglich ist. Glaube heißt, auf Jesus blicken. Das ist Glaube. Denkt an den Klassiker mit Petrus und den Wellen. Auf Jesus geblickt und er konnte auf ihn gehen. Auf die Wellen geblickt und er ist jämmerlich untergegangen. Glaube hat es ganz wesentlich zu tun mit der Frage, auf was schaue ich innerlich? Von was lasse ich mich jetzt bestimmen und prägen in meinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen und Entscheidungen? Das war die zweite große Klippe in dem Kampf vor dem Kampf. Der Blick auf die eigene Schwachheit und die Schwere der Situation. Und die letzte, die dritte große Klippe in diesem Kampf, vor dem eigentlichen Kampf, ist eigentlich die gefährlichste, weil sie so schwer zu erkennen ist als Gefahr. Wir lesen in den Versen 38 bis 39. Und Saul zog David seinen Waffenrock an und setzte einen ehernen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seinen Waffenrock und wollte gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie von sich ab. Seht, bei dieser Klippe geht es um die Versuchung mit fremden Waffen in diesen geistlichen Kampf zu gehen. Mit fremden Waffen in diesen geistlichen Kampf zu gehen. Saul, der Verworfene Gottes, bietet in großer Freundlichkeit Saul seinen, David seinen persönlichen Waffenrock an. Und ihr könnt sicher sein, das war das Beste, was es damals in Israel gab. Es gab nichts Besseres als den Waffenrock des Königs. Aber David merkt zum Glück ganz schnell, dass die Waffen Sauls nicht zu ihm passen. Und er hat den Mut, Gott sei Dank, er hat den Mut, die fremden Waffen ganz schnell wieder abzulegen. Auch die Gemeinde stand und steht immer wieder in der Versuchung, den Waffenrock des von Gott verworfenen Sauls anzulegen und mit fremden Waffen zu kämpfen. Hier könnte man vieles aufzählen. Hier könnte man über jedes jetzt eine gesonderte Stunde halten. Was eigentlich diese fremden Waffen sind, die die Gemeinde im Laufe der Geschichte und jetzt im endzeitlichen Gefälle immer mehr versucht ist, in diesen geistlichen Kampf anzulegen. Der verworfene Saul bietet seine Waffen an. Die Gemeinde bekommt von der Welt und von Satan Waffen angeboten und soll den Kampf mit fremden Waffen führen und merkt es nicht. Ich denke in der Kirchengeschichte an die Machtmittel des Staates, an dieses unselige Zusammengehen von Kirche und Staat, wo mit einmal Gemeinde als die Verfolgte, die Machtlose, paktiert mit dem Staat und sich dessen Machtmittel bedient, bis hin zur Einziehung der Kirchensteuer. Fremde Waffen. Was hat Gemeinde mit den Machtmitteln dieser Welt zu tun? Brauche ich die Anerkennung theologischer Abschlüsse vor der Welt? Brauche ich ein Steuerhilfsmittel dieser Welt? Brauche ich Polizei, Macht dieser Welt, um Gemeinde Gottes zu bauen? Ich denke bei diesen fremden Waffen auch an die Methoden und Strategie der leider nur sogenannten geistlichen Kampfführung in unseren Tagen, wo mehr okkulte Anleihe betrieben wird. Fremde Waffen, fremde Waffen. Ich denke an das Waffenarsenal der Psychologie, aus dem sich die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten reichlich bedient hat. Versteht mich recht, ich habe nichts gegen Psychologie. Man kann einiges daraus lernen, über ganz natürliche Abläufe unseres Menschseins. Kann hilfreich sein, gar keine Frage, ich verdamm nicht Psychologie. Aber wir können im Rahmen von geistlicher Kampfführung in unseren Gemeinden, in Kämpfen um Geschwister, die geistlich angefochten sind, uns nicht aus dem Waffenarsenal der Psychologie bedienen, um diese geistlichen Kämpfe zu führen. Da geht es darum, dass Sünde bekannt wird, dass Sünde beim Namen genannt wird, dass Vergebung erfahren wird, dass gebetet wird, dass Situationen geklärt werden, dass ich mein Leben Jesus hinlege, dass wir uns wieder vom Wort Gottes her auf Kurs bringen lassen. Das ist gefragt. Und nicht, dass wir dann ausschließlich, das betone ich, ja, ausschließlich versuchen, mit Hilfestellung aus dem Waffenarsenal der Psychologie unsere Probleme, auch unseres Menschseins, zu knacken. Das ist zu wenig. Ich denke an das Waffenarsenal der bibelkritischen Theologie. Ich denke an das Waffenarsenal der Unterhaltungsindustrie, die hat auch nette Waffenröcke, die sie uns anbietet. Wo dann mit Marketingmethoden, mit Showelementen versucht wird, Menschen in die Gemeinden zu bekommen. Und wo dann mit großen Konzerten und großen Effekten und großen Showelementen versucht wird, die Menschen dieser Welt auf der Ebene anzusprechen, die ihnen so vertraut ist, und man versucht, sie auf diese Weise in die Gemeinden zu bekommen. Gut gemeint, aber der Waffenrock Sauls, müssen wir klar sehen. Was hat sich nicht alles an fremden Waffen in die Kampfführung der Gemeinde eingeschlichen? Ich denke an 2. Korinther 10, ab Vers 3, wo das nochmal klar beim Namen genannt wird. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Und in 1. Korinther 1, Vers 21 bis 23. Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Durch die Torheit der Predigt. Juden fordern Zeichen, Griechen suchen Weisheit. Merkt ihr die Linien? Weisheit ist die intellektuelle Verführung, alles über den Ratio klären zu wollen. Zeichen Das ist die Verführung auf dem transzendenten Bereich, durch Machttaten, Zeichen und Wunder den Glauben bestätigt und den Kampf führen zu wollen. Und diese beiden Linien gelten bis heute. Da die Griechen Weisheit suchen und die Juden Zeichen fordern. Genau auf diesen Linien versucht heute Gemeinde immer wieder, sich zu behaupten und zu kämpfen. Was sagt die Schrift? Wir predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Das befriedigt den natürlichen Menschen nicht. Der will was anderes, was kitzelt. Es bleibt dabei. Unsere Waffe ist die Torheit der Predigt vom gekreuzigten Christus. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Das ist die Linie. Das gilt mit diesem Waffenrock, aber auch für uns ganz persönlich. Wir sollen in der Berufung und in der Art bleiben, die Gott uns persönlich geschenkt hat. Es gibt manchmal Bibelschulen, da kommen dann die Leute runter, die sprechen irgendwie alle im selben Tonfall. Da denke ich immer, sag mal, was haben die mit denen gemacht? Dass die so im Vokabular bis hin in den Tonfall hinein so aus einem Förderband zu kommen scheinen. Und wie oft die Versuchung zu schielen nach der Berufung eines anderen und den dann zu kopieren. Nein, nein, bleib du in der Berufung, in der Art, genau an der Stelle im Leib des Christus, an die Gott dich gestellt und dich berufen hat. Trag keine fremden Waffen, sondern die, die Gott dir ganz persönlich geschenkt hat. Was für Waffen wählt David? Es sind die Waffen eines Hirten. Es sind vor allem die 5 Steine aus dem Bachbett. 5 Steine. 5 ist die Zahl der Gnade und der Erlösung. Die Erstgeburt musste sich freikaufen, weil sie eigentlich Gott gehörte und geopfert werden müsste, aber Gott ja keine Menschenopfer wollte, konnte der Erstgeborene sich freikaufen, sich lösen lassen von diesem Gericht des Todes. Dazu musste er 5 Schekel Silber bezahlen. 5, die Zahl der Gnade und Erlösung. Darauf weisen diese 5 Steine Davids hin, auf die Gnade und Erlösung Gottes. Vielleicht können wir in diesen 5 Steinen auch die 5 großen Heilsereignisse Gottes sehen, die sich auch in unserem Festkalender niederschlagen. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Die 5 Steine Gottes. Die Menschwerdung Jesu, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt inklusive Inthronisierung und Wiederkunft und die Sendung des Heiligen Geistes. Das sind die 5 Steine in der Hirtentasche des himmlischen David. Und dann das Letzte. Wie tötet David eigentlich den Goliath? Er nimmt den Stein und fällt ihn damit. Und als dann Goliath wohl bewusstlos durch diesen Stein am Boden liegt, tritt er zu ihm, zieht ihm sein eigenes Schwert aus der Scheide und schlägt ihm damit den Kopf ab. Goliath wird also am Ende durch seine eigene Waffe getötet. Das erinnert mich heilsgeschichtlich an Hebräer 2, die Verse 14 bis 15. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, gemeint ist Jesus, gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und alle, die befreit, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen wurden. Durch den Tod, den, der die Macht des Todes hatte, zunichte gemacht. Ist doch paradox. Das ist genau das. Goliath mit seiner eigenen Waffe schlagen. Satan hat die Macht des Todes als Hauptwaffe in seiner Hand. Und gerade durch den Tod Jesu wird ihm der Kopf abgeschlagen. Er wird besiegt. Die erste große Messias-Prophezeiung in der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und deinem Samen und dem Weib und ihrem Samen. Samen der Frau, merkwürdig, gibt es denn sowas? Aha, die Linie geht hin bis zur Jungfraugeburt, der Maria. Same der Frau. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen beißen. Das ist die Prophezeiung auf Golgatha. Jesus zertritt am Kreuz Satan den Kopf und besiegt ihn so. Und im selben Moment muss Jesus sterben. Im Bild gesprochen, Satan kann, während dieser Fuß ihm den Kopf zermalmt, kann er noch einmal zubeißen. Und dann nimmt David, so lesen wir in Vers 54, das Haupt des Philisters und brachte es nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Das Haupt des Goliaths wird von David nach Jerusalem gebracht. Jesus stirbt vor den Toren Jerusalems auf einem Hügel, der heißt, und das wird extra Matthäus noch übersetzt, auf dem Hügel Golgatha. Das heißt übersetzt, das ist also wichtig, was das übersetzt heißt, Schädelstätte. Also im Bilde gesprochen, David liefert in Jerusalem das Haupt des Goliath ab und übergibt damit den Staffelstab an Jesus, der auf der Schädelstätte dort eigentlich, darum auch die Schädelstätte, dem Satan, der Schlange, den Kopf zertritt. Das schwingt in dieser Schädelstätte mit. Sowohl die Sache mit Goliath als auch 1. Mose 3, Vers 15. Das Zertreten des Kopfes der Schlange auf der Schädelstätte durch den Tod, den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Und die Waffen des Goliaths legte David in sein Zelt. Was ist die Hauptwaffe des Feindes? Der Tod. David legt sie in sein Zelt. Das bedeutet, er hat jetzt die Verfügungsgewalt über die Waffe des Feindes. Fürchte dich nicht, Offenbarung 1, 17 bis 18. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist nichts anderes als die Vollmacht über die Waffen des Feindes. Die hat Jesus. Darum kann das Sterben nicht mehr schrecken. Denn Jesus hat die Vollmacht. Jesus hat die Schlüssel. Die Waffen des Feindes sind unter der Verfügungsgewalt Jesu. Also, wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme, sagt Gal Goliath. Und wir stehen persönlich vor der Entscheidung, wem wir die Sache unseres Lebens für Zeit und Ewigkeit anvertrauen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du unser Vorkämpfer bist, dass nicht wir den Sieg erstreiten müssen, sondern dass du in einem Zweikampf die Frage, wer wem zu dienen hat, für uns und deine ganze Schöpfung ein für allemal geklärt hast. Danke. Amen.